Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Werbepartner der heutigen Folge, und zwar ist das Wanta. Wanta ist der Partner vor allem für SaaS-Unternehmen, die also Software as a Service anbieten. Egal ob als junges Startup oder in der Wachstumsphase, herausragende Sicherheitspraktiken zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, ist wichtiger denn je. Wanta automatisiert die Einhaltung von ISO 27001, SOC 2 und mehr, spart Ihnen Zeit und Geld und hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken. Darüber hinaus können Sie Sicherheitsüberprüfungen vereinfachen, indem Sie Fragebögen automatisieren und die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur mit einem kundenorientierten Trust Center demonstrieren. Über 8000 globale Unternehmen nutzen Wanta bereits, um Risiken zu managen und Sicherheit in Echtzeit nachweisen zu können. Erhalten Sie ein individuelles Angebot und sichern Sie sich einen Rabatt von $1000 unter wanta.com/missionmoney. Nochmal zum Mitschreiben, langsam unter vanta.com/missionmoney gibt es $1000 Rabatt. Den Link gibt es natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der Mission Money. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Werbepartner der heutigen Folge, und zwar ist das Wanta. Wanta ist der Partner vor allem für SaaS-Unternehmen, die also Software as a Service anbieten. Egal ob als junges Startup oder in der Wachstumsphase, herausragende Sicherheitspraktiken zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, ist wichtiger denn je. Wanta automatisiert die Einhaltung von ISO 27001, SOC 2 und mehr, spart Ihnen Zeit und Geld und hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken. Darüber hinaus können Sie Sicherheitsüberprüfungen vereinfachen, indem Sie Fragebögen automatisieren und die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur mit einem kundenorientierten Trust Center demonstrieren. Über 8000 globale Unternehmen nutzen Wanta bereits, um Risiken zu managen und Sicherheit in Echtzeit nachweisen zu können. Erhalten Sie ein individuelles Angebot und sichern Sie sich einen Rabatt von $1000 unter wanta.com/missionmoney. Nochmal zum Mitschreiben, langsam unter vanta.com/missionmoney gibt es $1000 Rabatt. Den Link gibt es natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der Mission Money.
Also, wenn eine Regierung eine an der Börse notierte Aktiengesellschaft wäre, es wäre ein Pennystock. Wenn eine Wirtschaft nicht läuft, geht das rap-zapp nach unten. Ob es VW ist oder bei Banken oder bei Industriebetrieben, die ja offensichtlich abwandern. Warum wandern die denn ab? Das ist eine Ohrfeige für jede Regierung.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money, und wir sind endlich mal wieder on the road in Frankfurt unterwegs, und da haben wir natürlich gesagt, müssen wir auf jeden Fall mal wieder hier, sehen wir hinten den DAX bei minus 0,05, alles gut, endlich mal wieder am Parkett vorbei und logischerweise beim Inventar der Börse hier, dem Gesicht sozusagen hier in Frankfurt. Man muss ihn auch nicht groß vorstellen. Man sieht es, dass er der Liebling aller Schwiegermütter ist, außer der eigenen, wie gut, immer.
Lass mal so stehen.
Ansonsten ist er nebenher natürlich, außer Beach Boy und Sunny Boy, natürlich noch Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Robert Halber.
Ja, danke für die Einladung, lieber Peter.
Ja, Mensch, ich habe gestern, als wir hier nach Frankfurt hergekommen sind, habe ich mal wieder unseren wunderbaren Wirtschaftsminister gesehen, Habeckchen, mit einem Papp-Plakat mit irgendeiner Grafik des Statistischen Bundesamtes. Ich weiß nicht, soll das Retro sein oder soll das Handsärmlichkeit darstellen?
Ich sage es mal so, wer in Deutschland Verantwortung in der Politik hat, muss abliefern. Das würde Dieter Bohlen auch bei DSDS sagen, ja. Es muss abgeliefert werden, es wird zu wenig abgeliefert. Man kann sich nicht damit abfinden, dass wir in diesem Jahr im zweiten Jahr in der Rezession sind. Denn eine Rezession, auch wenn sie nur klein ist, ist schlimm. Ja. Stillstand ist Rückschritt, das muss man sehr klar erkennen. Es fehlen also auch die Möglichkeiten der Volkswirtschaft, so viel Geld dann zu haben, um zu investieren und dann mit irgendwelchen Bildchen zu kommen, das reicht nicht mehr. Wir brauchen eine Grundsanierung an Haupt und Gliedern, das muss es so sein, ganz klar. Natürlich muss man auch die FDP mit ins Boot holen, man müsste die Schuldenbremse dann definitiv aufgeben, unter zwei Bedingungen. Der Staatshaushalt wird von rechts auf links gedreht, da kann man mit Sicherheit sparen, da bin ich fest überzeugt. Und zweitens, das Geld ist ausgegeben wird, kommt ausschließlich den Infrastrukturmaßnahmen, den Standortverbesserungen zugute. Und ein schnelles Konjunkturpaket wäre natürlich Sonderabschreibung auf jede Investition in Deutschland. Ich weiß, da müsste Brüssel mit abnicken, aber da muss man mal ein bisschen Druck aufbauen. Wir zahlen genug.
Aber es ist natürlich, man hat das wieder gesehen, das zeigt symptomatisch die vergangenen 3 Jahre, da gestern diese Pressekonferenz, wo eben das, die Herbstprognose der Bundesregierung daherkam, dass es eben doch nochmal eine Rezession wird. Für die meisten kommt es nicht so überraschend. Aber da kam dann eben vorneweg geschoben das große Zitat von ihm, Deutschland ist ein Land voller Stärken und Stärke. Und dann kam, pass auf, Klammer auf, Punkt, Punkt, Klammer zu, bisschen bla bla. Und dann kommt, ja, nur jetzt halt dieses Jahr nicht, weil schon wieder Rezession.
Ja, das klingt so ein bisschen wie nach, soll nicht böse klingen, aber ich sage es trotzdem, nach sozialistischen Durchhalteparolen. Ja, nein, das ist es nicht. Man sieht andere Länder wachsen. Ja, natürlich haben wir Probleme mit der Energieversorgung, Exportnational Probleme. Aber einfach kann jeder. Und wenn man das eben nicht schafft, vielleicht sollten wir überlegen, brauchen wir vielleicht dann doch einen neuen Aufguss, Teeaufguss politischer Art. Vielleicht sollten wir doch sagen, früher machen wir Neuwahlen und lassen die Bevölkerung neu entscheiden, weil so kann es ja nicht bleiben. Ja. Ist ja vieles im Argen, ganz klar. Und nur zu sagen, es wird schon wieder gut werden, ja, das kann man sagen, wenn man sein Geld bekommt vom Staat, also von uns allen und so weiter. Aber diejenigen, die jetzt bei Konzern arbeiten, ob es VW ist oder bei Banken oder bei Industriebetrieben, die ja offensichtlich abwandern. Warum wandern die denn ab? Ja. Doch nicht, weil sie Deutschland hassen, sondern weil sie einfach sagen, in Deutschland haben wir keine Zukunft mehr. Wir müssen mit der Konkurrenz mitstinken. In Deutschland schaffen wir das nicht von der Wettbewerbsfähigkeit. Also gehen wir raus. Das ist eine Ohrfeige für jede Regierung. Das muss man sehr klar erkennen. Und ich bin parteipolitisch überhaupt nicht gebunden. Ich würde es genauso sagen, wenn andere dran wären. Aber das muss man endlich mal begreifen, dass hier was passieren muss. Mhm. Und da müssen liebgewonnene Dinge einfach dann klar sein. Und jetzt der Höhepunkt, dass man Arbeitsunwillige noch 1.000 Euro darbietet, damit sie bereit sind, ihren Hintern hochzubekommen. Ja. Heißt, glaube ich, auch Arsch hoch. Was ist das denn? Wo sind wir denn hier? Ja, das versteht doch kein Mensch mehr. Natürlich. Derjenige, der arbeiten geht, versteht das nicht mehr. Und diese Spirenzien müssen mal aufhören. Ja, definitiv.
Es ist, und das finde ich schon natürlich faszinierend. Jetzt haben wir auch in den letzten paar Wochen und Monaten so viele nähere Einschläge gesehen, auch quasi mit Quotierung des Volkes bei der Wahl, dass und natürlich auch mit allen Wirtschaftsdaten, und er hat das selber verkündet, und dann kommt dann doch wieder nur die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind halt gerade nicht so optimal. Man sagt, ja, du könntest was dagegen tun.
Ja, Rahmenbedingungen, ja, ne?
Genau. Natürlich.
Er hat das Wort Rahmenbedingungen. Ja, eine Exportnation hat sicherlich die Rahmenbedingungen im Augenblick, das ist schwierig. Nur, ich zitiere hier nochmal, das mache ich in letzter Zeit gerne, Karl Lagerfeld, mit einem Zitat, der sagte, in einer Krise suchen die Intelligenten nach Lösungen und die Dummen suchen nach Entschuldigungen. Ja. Ich will damit keinen beleidigt haben, aber die Botschaft ist, tut was, seid aktiv. Ja. Und sagt nicht, oh, die Vorgängerregierung haben Fehler gemacht. Die haben Fehler gemacht. Unter Angela Merkel wurden große, große Fehler gemacht. Da wurde vieles nur verwaltet, aber man hat nicht in der Zeit, wo es gut war, gesagt, wie ein Eichhörnchen, was können wir denn jetzt machen, um das auch nachhaltig dann positiv für unser Land zu gestalten. Aber ich muss es eben jetzt machen. Und wenn man den Eindruck hat, es geht nicht mit dieser Regierung, das ist für mich eine Unverschämtheit, nur aus dem Grund, keine Neuwahlen zu machen, dass es vielleicht eine Partei gar nicht mehr schafft und die anderen so stark verlieren, dass sie keine Regierungsverantwortung mehr tragen. Das ist nicht das Ansinnen, wenn man gewählt ist. Die Politiker haben dem Land zu dienen. Der Souverän, das sind wir drei hier, inklusive natürlich auch Kameramann, alle, die zuschauen, die haben das zu bestimmen. Da gibt es kein Eigenleben. Ja? Ansonsten, tschüss.
Also du bist, um es nochmal ganz deutlich zu machen, du bist schon dafür, dass die Regierung sagt, komm, das ist scheiße, lass Neuwahl machen.
Also, wenn eine Regierung eine börsennotierte Aktiengesellschaft wäre, das wäre ein Pennystock. Ja, und da muss man sagen, ein Unternehmen würde reagieren. Und man muss auch so sehen, da muss man reagieren. Das ist auch vollkommen in Ordnung zu sagen, wir kriegen es nicht mehr hin. Ich meine, die drei passen nicht zusammen. Ja, Öl und Wasser, die vermischen sich nicht. Also lassen wir den Souverän nochmal neu entscheiden, gucken dann. Und per heute wäre für mich, das sage ich sehr offen, natürlich dann eine große Koalition oder früher große Koalition, also zwischen einer Union, SPD, wo wahrscheinlich der beste Weg, weil man da weniger ideologisch denkt und Dinge auch durchaus anpacken kann. So haben ja beide Volksparteien damals auch schon mal eine Rentenversicherung stabilisieren können, also die großen Themen auch heißen Eisen angefasst. Das wäre wahrscheinlich eine vernünftige Lösung aus politischer Sicht, um das Schiff wieder zumindest halbwegs flott zu kriegen.
Nicht, dass ich eine andere Lösung parat hätte, aber ich gebe trotzdem den Einwurf, wir hatten einen ganzen Haufen große Koalitionen, GroKos, vor dieser lustigen Ampelregierung. Unter anderem auch eine Legislaturperiode mit einer absoluten Mehrheit. Und in der ist rein gar nichts passiert, wirtschaftspolitisch.
Ja, das ist richtig. Nur ich rede ja nicht von einer, ich habe Wunschvorstellung gesagt, aber das ist ja nicht das Optimum. Das ist mir schon klar. Ja, wir wären der wirtschaftsliberale Regierung lieber, weil ich der Meinung bin, wenn eine Wirtschaft läuft, kommt als andere automatisch hinterher. Das hat man ja nicht gesehen.
Wenn Pragmatismus da wäre.
Ja, dann also ist wenn man einfach sagt, wir packen mal das an, was nicht funktioniert, das wird in den Mülleimer geräumt. Das wäre schon mal sehr wichtig, aber auch, was man ein paar Schritte macht, die ja vielleicht revolutionär sind, aber da muss man nun mal durch. Mhm. Die Lage ist zu ernst, um nur verwalten zu können. Es muss gestaltet werden, das tut weh. Ein SPD-Kanzler hat das mal gemacht. Ja. Okay, die CDU hat da auch in der Vergangenheit Fehler gemacht, das muss man sehr klar sagen, ich sage das auch sehr deutlich. Das haben die jetzt auch ein bisschen auszubaden, aber es nutzt ja nichts. Man ist gewählt, jetzt muss man es machen. Mhm. So ist es einfach. Ja. Und dann ist eben jetzt, wenn man sagt, okay, was ist denn, kommt denn in einem Ideal am nächsten, dann ist eben die Große Koalition eben wichtig, weil die können was bewegen. Die haben dann auch den Anspruch, eben weil es größere Parteien sind, wir wissen ja, dass wir jetzt mal aufräumen müssen. Ja. Und das wird, wenn auch die Wähler dann begreifen, da bin ich fest und überzeugt, ja, dass man auch einfach sagt, wir müssen auch mal gewisse Besitzstände, die da sind, die aber viel Geld kosten, dann müssen wir ran. Man kann nicht diejenigen arbeiten lassen, damit andere sagen, na ja, ich kann nur darüber nachdenken, ob sie vielleicht wirklich zur Arbeit gehen. Wie oft sehe ich, dass das Restaurants keine Mitarbeiter haben? Mhm. Arztpraxen mittlerweile, ja. Reinigungen bei 2,7 Millionen Arbeitslosen. Mhm. Das passt nicht.
Passt nicht zusammen. Ne? Es ist, wir sind nicht voll beschäftigt, so ist es.
Ja, richtig.
Das ist keine Krise, aber es sind sehr viele, die darauf hoffen, dass es nicht nur 1.000 Euro, sondern 2.000 Euro werden, um den Hinterhof zu bekommen.
Nein, sofort das Leistungsprinzip wieder einschalten und sagen, Vogelfrisur stirbt. So muss es wirklich klar gehalten werden. Wohl wissen, das sage ich auch dazu, wenn es klare soziale Schwierigkeiten gibt, hat der Staat da zu sein. Ja. Möchte keinen Turbokapitalismus wie in Amerika haben. Ja. Aber wir übertreiben massiv in die andere Richtung.
Ja, klar, natürlich. Und du hast natürlich auch vielleicht den Vorteil in der Großen Koalition, dass auch die SPD dann anfängt, wieder mehr in Richtung Pragmatismus und Wirtschaftspolitik zu gehen, weil alle anderen.
Es ist die Arbeiterpartei, genau. Ja, die da sehr, die Arbeiter sehr pragmatisch gesagt haben, wir wollen Teilhabe haben, das ist auch selbstverständlich, aber die Probleme müssen jetzt angepackt werden. Und ich meine, es gab durchaus auch Kanzler mit Schmidt und Schröder, die durchaus für Wirtschaft etwas übrig hatten, weil sie wussten, war ja mein Motto auch, ne? Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles andere nichts. So ist es nun mal.
Genau,
man kann nur Geld ausgeben, das man verdient hat, so ist es.
Du hast es vorhin angesprochen, revolutionäre Ideen, was wären das?
Ja, einfach, dass wir sagen, wie können wir Wettbewerbsfähigkeit wieder hinkriegen? Wie machen wir das mit Energiesicherheit? Ich sage das hier offen, das wird nicht jedem gefallen. Die Komponente Atomstrom würde ich wiederbeleben. Es gibt da neue Reaktoren, die auch dann optimierter sind, die auch das Problem der Altlasten zumindest runterfahren. Energie ist wichtig, auch gerade im KI-Zeitalter. Ja. Wir müssen diese Planungssicherheit wieder hinbekommen, dieses Wischiwaschi. Es gibt dann viele Unternehmen, die Abteilungen, die wissen gar nicht mehr, was jetzt angesagt ist. Was darf man, was darf man nicht? Klarheit muss da sein, die Bürokratie muss zusammengestrichen werden und die Steuern für Unternehmen müssen gesenkt werden. Wir haben ja im Vergleich zu anderen Ländern sehr hohe Steuern, ja, oder andere haben andere Abschreibungsmöglichkeiten, das müssen wir ran. Und noch einmal, die Schuldenbremse muss weg. Wir haben eine Staatsverschuldung von etwa 63-64% zur Wirtschaftsleistung. Die Franzosen haben fast das Doppelte. Mhm. Italiener haben noch mehr. Die Amerikaner sind bei 100%. Wir können uns das durchaus leisten. Wie gesagt, wiederhole mich gerne, wenn das Geld, das dann ausgegeben wird, den Standortfaktoren dem Wirtschaftswachstum zugutekommen. Mhm. Und so manche, die vielleicht in fujonistischen oder Bohem-Abteilungen her sind, sollten sich auch vor Augen führen. Wenn eine Wirtschaft nicht läuft, geht das rapp-zapp nach unten. Dann ist irgendwann auch dieser soziale Gedanke nicht mehr tragbar. Und ich möchte nicht, dass soziale Unruhen irgendwann mal Existenz sind, weil die Leute eben den Eindruck haben, der Staat ist nicht mehr für mich da. Also wenn an dem Glauben, dass der Staat etwas bewegen kann, gerüttelt wird, und wenn man dem Staat nicht mehr glaubt, dann wird man das privat organisieren. Ja. Das möchte ich überhaupt nicht haben, ja. Also der Staat muss wieder seine Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Und wie gesagt, wenn es eine amtierende Koalition nicht kann, sie ist dem Land verpflichtet, ja. Erst das Land, dann die Partei.
Ja, und man hat ja bei der FDP, ich habe das vorletzte Woche nach dieser Brandenburg-Wahl auch so ein bisschen süffisant mal gesagt, es ist so wie so ein trotziges kleines Kind, ne. Es ist so, oh, man kriegt eine Watschen. Ja. Und dann ist, da müssen wir jetzt aber Herbst der Wahrheit oder wie das hieß, oder der Entscheidungen. Und dann nach 3 Tagen merkt man aber so, ist ja doof, wenn wir das jetzt machen. Das könnte also, ja auch heißen, wir sind raus.
Ja.
Und dann hört man nichts mehr. Dann wird leise geheult.
Ja, und das ist so, was macht man jetzt?
Genau.
Man kokettiert mit dem Ausstieg, ja. Das ist doch nicht lustig, da kann ich nicht mehr drüber lachen.
Ja, natürlich nicht.
Macht man es, dann macht man es nicht. Ja, Punkt. Genau. Da soll man jetzt sagen, wir machen das bis nächstes Jahr September oder wir gehen jetzt unmittelbar, bevor der Haushalt beschlossen ist, raus und sagen, das war's und erzwingen damit eigentlich dann Neuwahlen. Ja, so. Und wenn ich in der FDP was zu sagen hätte, was habe ich da für Vision? Wenn ich so weitermache, sterbe ich wahrscheinlich, ja, bei der nächsten Bundestagswahl. Wenn ich jetzt nicht rausgehen würde, ja, aber wenn ich jetzt rausgehen würde, hätte ich noch mal eine Chance, dass ich noch mal reinkomme. Ja, natürlich wird dann gesagt, ihr seid abgesprungen, ihr habt keine Verantwortung, aber es funktioniert ja offensichtlich nicht. Ja. Es geht doch nicht. Was macht man, der Beziehung nicht läuft? Man trennt sich. Mhm. Also ansonsten ist zum Ärgsten, zum Schlimmsten.
Und man muss natürlich auch sagen, dass die FDP fairerweise, das ist schon hausgemacht, weil sie steht halt für nichts außer für Schuldenbremse. Viel mehr hat sie auch nicht hingebracht.
Ja, wie gesagt,
bei Sachen verhindert natürlich.
Ja. Ja. Ja,
aber ansonsten war da jetzt wenig.
Aber wie gesagt, man weiß jetzt heute nicht, was die FDP will. Will sie raus oder will sie nicht raus? Ja. Und der Wähler will klare, plain vanilla, will klar wissen, so gibt es Fleisch oder Fisch, auch politisch, das muss man wissen.
Es gibt nur noch Gemüse, es wird vegan gegessen.
Ja gut, ja, das ist auch das
Entschuldige
auch
richtig, mal, ja. Das müsstest du doch so langsam lernen.
Ja, okay.
Wir sind ein bisschen woke hier.
Ja, okay,
nein, sind wir nicht. Letzte Woche habe ich mit Philipp Vornan von Flossbach von Storch gesprochen. Der meinte auch, sagte auch, Schuldenbremse muss weg. Und eigentlich müssen wir natürlich mit Sinn und Verstand Schulden machen wie Sau. Allein schon, weil es alle anderen in Europa machen und wir sind die einzigen Sparer. Wir müssen auf das gleiche Niveau hoch, weil wir sowieso die Zeche für alle anderen mittragen. Allein schon über den Euro logischerweise. Würdest du auch so teilen?
Ja, definitiv. Vor allen Dingen eine schnelle Maßnahme wäre die Sonderabschreibung für Investitionen, vielleicht 10%. Wie gesagt, da müsste Brüssel abstimmen, aber die muss man unter Druck setzen. Und jetzt
das sollte kein Problem sein. Wir nicken ja auch genug ab und
zahlen
sowieso am Ende.
Und natürlich jetzt der französische Vorschlag von Herrn Macron auf Geheiß von Herrn Draghi. Wir nehmen mal 600 bis 800 Milliarden in die Hand, ja, machen Gemeinschaftsschuld. Das wäre der falsche Weg. Mhm. Da geht wieder das Gesere los. Wo wird der investiert?
Ja.
Jedes Land soll das auch mal für sich machen können. Ja. So, natürlich, wenn es uns geht, ziehen wir viele mit. Ja, das sagen mir immer auch die ausländischen Geschäftsfreunde. Ihr zieht ja auch Europa mit.
Ja,
ja, und wenn man dann sagt, wir machen das mal so, dann haben die anderen Anreize, es genauso zu machen. Mhm. Das ist ja auch klar. Wenn wir natürlich dann auch wanken und nicht wissen, was wir machen und sagen, ja, wer das Land verlässt, verlässt eben, ja. Er sagt beim Abschied leise Servus, Peter Alexander. Das kann es nicht sein. Da muss der durchgreifende Funke kommen und dann ist die Stimmung auch besser. Wenn ich auf Kundenveranstaltungen, da bin ich ja viel, da ist ja eine Stimmung. Da denkt man, was denn hier los, ja? Durchaus auch beim gesunden Mittelstand, ja? Also wenn die schon Probleme haben und wenn die schon einfach nicht mehr daran glauben, ist wie bei Fußballmannschaft, da kann der Trainer nicht sagen, oh, müssen wir gucken, dass es besser wird, ja? Nein, da muss man mit Chaka ran, da muss man doch motivieren können. Schon Ludwig Erhard, mein großer Wirtschaftsheld, hat ja immer gesagt, Wirtschaft ist zur Hälfte Psychologie und das beherrscht man nicht.
Ja.
Ich kann nicht sagen, alles wird gut. Nein, man muss auch sehen, warum wird es gut? Was kann man da bieten, damit es gut wird? Ja, also auch Führungsverantwortung ist da. Und Olaf Scholz darf auch gerne mal auf den Tisch hauen.
Ja, er dürfte generell mal irgendwas sagen. Es ist immer ein sehr ruhiger Artgenosse.
Nein, das kommt ja auch gut an.
Ja.
Ich glaube, dieser brave Führungsstil, dem Motto, ich will keinem wehtun, nein, das ist vorbei. Wir haben Chinas Konkurrenten, die wir früher nicht hatten, die werden immer besser im Automobilbau. Egal, wer in Amerika demnächst im Weißen Haus sitzt, Kamala Harris oder Trump, die werden Reindustrialisierung machen. Das heißt, die ziehen immer mehr Unternehmen aus Europa, aus Deutschland ab.
Ja.
Das sind Lücken, wo die nicht gefüllt werden durch andere Dinge. Und wenn man aber dann sagt, passt mal auf, wir kommen euch jetzt weit entgegen. Das hat nichts mit Neoliberalismus zu tun. Es gibt ja Leute, die sagen, wir sind ein neoliberales Land. Hallo? Wir sind der Planwirtschaft näher als dem Neoliberalismus.
Definitiv.
Das ist ein dummes Argument. Das verstehen doch die Leute nicht mehr.
Ja.
Jeder, der der Arbeit geht, weiß doch, sein Arbeitgeber, dem muss es gut gehen, damit er auch hier bleibt. Also ein bisschen Wirtschaftssachverstand darf man schon haben.
Mhm. Ja, das ist ja das. Man muss schon natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute hier investieren wollen. Ne? Und
das muss Spaß
weit
machen.
Weg. Und das ist natürlich auch das Pragmatische. Ne?
Man muss ja
erstmal, kümmern wir uns um uns und dann können wir uns um, weiß ich nicht,
richtig,
Entwicklungshilfe.
Nur der Starke kann Schwachen helfen.
Ja.
Ja, wenn man schwächer wird, dann bricht man irgendwann unter Last für die Hilfe anderer zusammen. Also wir müssen wieder der wirtschaftliche Zentralstern werden. Und das wird lange dauern. Selbst wenn wir jetzt in der Sekunde den Schalter umdrehen würden, bis das dann anläuft, dauert es eine gewisse Zeit. Mhm. Andere Länder sind auch nicht schlecht. Und was immer wieder vergessen wird, man hat immer noch die heimliche Sehnsucht, dass Amerika die schützende Hand über uns hält. Und die Hoffnung, dass Kamala Harris da netter ist als Herr Trump. Der letzte Transatlantiker war Joe Biden. Und der hat die Zölle von Trump nicht alle zurückgenommen, um auch klar zu sagen. Ja, ja. Und Frau Harris, wenn dies werden sollte, von Trump wird es natürlich dann noch egoistischer, das ist eine Transpazifikerin. Die von Atlantik kennt die nichts. Die ist an anderen Ende Amerikas groß geworden.
Das ist ja auch ihr Job.
Das ist auch ihr Job.
Genau, die muss sich für die USA zu kümmern.
Ja, und sie will natürlich aufgrund ihres Alters, wenn sie dann Präsident wird, in 4 Jahren nochmal Präsidentin werden. Ja, ist ja da noch jung noch genug. Und dann wird sie alles dafür tun, dass also diese Spaltung der Gesellschaft und dass die Arbeitsplätze stabiler werden, gerade Industrie. Das sind gute Arbeitsplätze. Ja, ja, und warum soll man nicht bei deutschen Unternehmen auch beschäftigt sein? Die dann natürlich rübergehen, weil sie sagen, hier ist einfach die Wiese grüner. Hier kann man besser als Kuh sozusagen fressen, gibt mehr Milch.
Genau, letzten Endes ist es ja auch, da haben wir natürlich die letzten Wochen immer mal wieder auch schon drüber gesprochen, es ist im Ergebnis das Gleiche, egal ob jetzt Harris oder Trump Präsident wird, das ist nur die Tonalität ist eine andere. Entweder ich mache es über Strafzölle oder ich mache es eben über Dinge wie Inflation Reduction Act. Das Ergebnis ist das Gleiche, nämlich ich siedle die ganze Industrie eben in den USA an und will alle anderen raushalten.
Genau, wie ich immer wieder zitiere, Henry Kissinger, der sagt, Amerika hat keine Freunde, nur Geschäftsinteressen, die denken nur an sich, die stehen direkt neben sich und da muss man eine Regel vor.
Findest du deswegen die Ideen, du hast ihn schon angesprochen, vom Draghi-Report, so in diesen Grundzügen richtig, die ja am Ende des Tages auch bedeuten, sei mehr protektionistisch.
Wenn andere mir eine Ohrfeige geben, kann ich natürlich im christlichen Glauben sagen, da hauen wir auf die andere Wange noch, ist aber Unsinn wirtschaftlich. Da müssen wir eben sagen, komm, wir können das noch aufgrund unserer Staatsverschuldung, das können wir noch machen. Ja. Und wenn das Geld ja investiert wird, dann kann man sagen, wir machen mehr Schulden. Aber es ist ja auch ein Ertrag dahinter. Das dumme Beispiel, wer Schulden macht, um eine Wohnung zu kaufen, das sind gute Schulden, ja. Aber nur Schulden zu machen, damit Sozialleistungen halbwegs bezahlbar bleiben, das sind keine guten Schulden. Man muss quasi die Ertragsbringer, die muss man stärken. Das ist doch ganz klar. Ich kann ja nicht einer Fußballmannschaft sagen, na ja, du bist zwar schlecht, ja, hast Übergewicht, ich weiß, wovon ich rede, ja, aber wir tun mal so, wir lassen dich trotzdem spielen, wir steigen zwar ab, aber wir wollen ja als Team auftreten. Nein, die Leistung Leistungsträger müssen nach vorne gebracht werden und die keine Leistung bringen, die müssen eben dafür sorgen, dass sie wieder in die Leistungsbereitschaft versetzt werden. So einfach ist das. Also der Draghi-Vorschlag ist gut, aber ich will ihn nationaler sehen, dass jedes Land zuerst mal guckt, was für sich tun kann. Und wir sehen ja, seitdem Europa über alles den Deckel hält, so optimal läuft es ja nicht. Ich bin ein Europäer, ein Überzeugter, aber man sollte wirklich die Verantwortung der Länder auch stärken, damit die sagen können, ja, Brüssel hat ja nicht gewollt. Das ist immer das Alibi, das man hat. Nee, die Tür muss man zumachen.
Wobei du natürlich sagen könntest, dass die meisten europäischen Länder das in der Tendenz machen, außer wir, sich sehr um sich selber zu kümmern.
Gut, aber ich sag mal so, wenn nochmal, es geht um den Vorbildcharakter. Wenn Deutschland natürlich sagt, so Leute, es läuft nicht, wir machen das jetzt. Wir machen wieder eine Wirtschaftspolitik wie nach dem Zweiten Weltkrieg, soziale Marktwirtschaft, ja. Und wir sorgen dafür, dass wieder der Rubel rollt. Die anderen sind gezwungen, es nachzumachen. Das hatten wir ja früher auch, ja. Wie oft war es so, als wir noch den Euro nicht hatten, dass dann in Ländern die Hausaufgaben nicht machen, wo die Renditen hochgegangen sind, Staatspapiere. Ja. Ja, heute hält natürlich die EZB die Hand drüber. Das geht gar nicht mehr. Nur, das ist natürlich auch so eine Politik nach dem Motto, naja, wir geben mal allen Schülern in die Klasse eine 3, damit sich keiner aufregt. Nein, da muss auch Sitzenbleiber geben. Da muss man sagen, deine Versetzung ist gefährdet, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst. So ist es nun mal.
Und natürlich, das spielt dann das, was ich vorhin meinte von Philipp, natürlich mit rein. Es ist ja nicht nur die EZB, die da die Hand drauf hält, sondern es ist wir, die wir mit quasi sowieso als größter Zahler der EU mit unserem relativ soliden Defizit und vor allem unserer Verschuldung natürlich die Renditen auch niedrig halten, künstlich für alle anderen. Und deswegen sollte man eigentlich hochfahren, dann würde sich das ja auch ein bisschen wieder anpassen.
Anpassen, das und wie gesagt, wenn Deutschland wieder läuft und dann tun wir für die anderen ja auch was, beziehungsweise die anderen sagen, okay, da müssen wir wohl auch was tun.
Naja, aber die anderen tun ja schon was für sich selber.
Ja, aber nicht im industriellen Sinne, also im wirtschaftlichen Sinne. Da wird natürlich auch sehr stark auf Sozialabsicherung geachtet, ja. Nochmal, nichts gegen Sozialleistungen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden, aber Sozialleistungen sind die Konsequenz von Wirtschaftswachstum. Sozialleistungen stehen nicht zuerst da, dass man sagt, egal was kommt, es muss gemacht werden. Und man ist nicht sozial ungerecht, wenn man sagt, gewisse Sozialleistungen müssen überprüft werden. Das ist ganz normal. Ja. Man kann die Solidarität anderer nicht einfordern, wenn man selbst sagt, ich habe heute keine Lust. Und die gibt es auch.
Absolut gibt es sie. Das steht, glaube ich, außer Frage. Am Ende muss man natürlich auch immer ein bisschen noch dagegen halten, dass Deutschland immer ein Land war mit tendenziell etwas erhöhter Steuer, immer ein Land war mit Bürokratie. Es in allen anderen Ländern auch relativ viel Bürokratie gibt. Das ist ein Irrglaube, dass es in den USA keine ausufernde Bürokratie gäbe.
Aber nicht so schlimm wie bei uns.
Das weiß ich nicht. Nur anders.
Ja, offensichtlich. Aber warum geht man nach Amerika?
Da
geht man
das ja, ist die also Gegenfrage. Es wird wahnsinnig gerne und viel gejammert. Und das haben die Amerikaner natürlich in ihrer DNA schon mal nicht.
Gut, aber man geht, also Unternehmer sind schon so rational und sagen, na ja, es wird gejammert, jetzt gehen wir mal rüber. Die schauen schon, ist es wirklich in Amerika besser oder ist es nicht besser? Ja, und offensichtlich ist es besser. Gut, Bürokratie haben sie natürlich auch, aber die haben bessere Netzqualitäten. Ja, es wird angepackt. Sozialismus wird es nicht geben. Nein. Wird es auch unter Kamala Harris wird es keinen Sozialismus geben. Das muss man sehr klar geben. Ja, jeder Präsident, jede Präsidentin muss was für die Wirtschaft tun, sonst wird sie abgesägt. Das ist einfach so. Also die Gründe sind dafür da, dass man so eine Umsiedlung macht. Und das ist ja auch mit Kosten verbunden. Also keiner sagt jetzt mal, jetzt habe ich hier keinen Bock mehr, jetzt gehe ich nach Amerika. Es gibt schon Gründe dafür. Also offensichtlich ist Amerika schon attraktiver, weil man eben die Zukunft, auch mit KI, die Zukunftstechnologien beherrscht und sagt, davon können wir auch profitieren. Und Amerika ist natürlich so clever und sagt, naja, das, was es noch im industriellen Bereich fehlt, was mir ja seit Ronald Reagan abgegeben hat nach Europa und Japan, vor allem in Deutschland, das holen wir zurück. Das heißt, der geschlossene Kreislauf von Grundstoffen, Stahl, Öl oder was ja, Trump ist ja eher der Fossile, ja, der Dinosaurier, über die Industrie, über KI, haben wir alles im eigenen Land. Das ist eine Gefahr für die anderen.
Und wie meine Frau war ganz empört, als sie gelesen hat, dass auch Kamala Harris Fracking weiter fördern wird. Völlig überraschend. Ich habe ja gesagt, dass es nicht so wahnsinnig überraschend ist. Das muss man tun als amerikanische Präsidentin oder wenn man es werden will.
Ich habe immer gesagt, Fracking ist natürlich
Umweltsau ohne Ende.
Umweltsaumäßig ohne Ende. Nur, auch das ist klar, für Amerika ist die Wirtschaft mal wichtiger. Und sollte es hart auf hart kommen, wegen einem Nahostkonflikt wird der Ölpreis durch die Decke gehen, was ich jetzt nicht sehe. Aber wenn es so kommen sollte, wird das Motto sein, Fracken bis zum Verrecken. Einfach, um die Ölsicherheit zu haben. Schon heute ist Amerika der größte Ölversorger der Welt. Vor den Saudis, das muss man sehr klar erkennen. Ja.
Lass uns mal so langsam auf die Börse noch kommen, gell? Bevor wir uns noch völlig festquatschen hier. Ist eine interessante Gemengelage irgendwie, wenn wir jetzt mal in den USA bleiben. Ne? Es ist eigentlich, gibt es dann doch ein paar so Krisenherde überall auf der Welt. Natürlich gucken wir immer ein bisschen in den Nahen Osten mit, wie weit eskaliert es und wie ruhig bleiben alle. Aber auch sonst gibt es ja nun viele auch nicht so gute Nachrichten. Börse ist es eigentlich vollkommen egal. Die üblichen Strohfeuerchen reichen, alles will rauf. Also, Wohler ist weiterhin tief, die Wahlen stehen an, ist alles egal.
Ja, ich sage immer, die Börse ist ein kalter Christ. Ja. Und die Börse guckt, wir haben Krisen, die würde ich ja nicht kleinreden wollen, aber die Börse fragt auch, geht da was hoch? Explodiert da etwas? Ja. Und die Börse sagt, nein. Bestes Beispiel ist ja der Ostkonflikt. Was da unten passiert, ist schlimm, erbärmlich, müssen wir nie drüber diskutieren. Aber wird es zu einem Flächenbrand in der gesamten Region mit einem Ölpreis, der dramatisch über 100 geht, wo die Öllieferwege dann nicht mehr funktionieren? Nein, weil weder China noch Amerika wollen sich in den Konflikt reinziehen lassen. Die Saudis, das sage ich immer wieder, machen eine tolle Arbeit. Die sorgen dafür, weil sie eben auch ein Eigeninteresse haben, ihren Industriestandort aufzubauen dafür, dass der Karton ruhig bleibt. Ja, und sie haben auch gesagt, für den Fall der Fälle durch die Blume, nicht direkt durch die Blume, sollte die iranische Ölförderung mal zwicken und zwacken, treten wir kompensierend ein. Ja. Das sind klare Aussagen, den Ölpreis niedrig halten. Und die Börse ist natürlich wirtschaftlich orientiert. Das muss sie auch sein. Die Heilsarmee hat ja nichts zu suchen. Die ist auch wichtig, auch, aber hier wird eben wirtschaftlich gedacht. Und das sieht sie. Dann sieht sie die Zinssenkungswelle, die uns ja, weil die Zinssenkung nicht mehr mit Schmackes kommen, durchaus bis 2026 laufen kann. Darüber wird die Weltkultur angeschmiert. Die Staatsverschuldung wird angenehmer, womit man investieren kann. Die zyklischen Unternehmen als Plan B zu den Hightech-Werten können davon profitieren. China versucht was zu machen, können viel mehr machen, müssen noch viel mehr machen.
Haben wir gleich noch zu, ja.
Ja, das hilft natürlich dann den Börsen. Und warum sollten die Börsen dann wirklich nachhaltig fallen? Und das, Peter, weißt du auch, die Konsolidierungen gehen immer schnippschnapp. Mhm. Ja? Zack, runter und dann wieder hoch. Ja.
Und doch haben wir eine ganz, finde ich, so auch die letzten Tage oder die letzte Woche eigentlich so ein paar ganz interessante, hat sich so eine interessante Gemengelage entwickelt. Ne? Jetzt haben wir natürlich diesen ersten großen Zinsschritt in den USA gehabt. Den haben wir alle gefeiert. Dann kam natürlich China um die Ecke und sagt, jawohl, wir machen jetzt mal doch ein bisschen was. und manche nennen es schon whatever it takes, reden wir gleich drüber. Und dann hast du gleichzeitig, also alle waren jetzt so in diesem klassischen Soft Landing, das läuft jetzt alles so und wir kriegen, weiß ich nicht, fast 200 Basispunkte Zinssenkung in den USA bis ins Frühjahr rein. Und dann hast du jetzt wieder so Gegenbewegungen. Wir nehmen den amerikanischen Arbeitsmarkt, der halt doch nicht so sehr schwächelt, wie Paul das zwischendurch nervös sagte, sondern plötzlich, hups, 100.000 Jobs mehr geschaffen über den Daumen. Sehr überraschend daherkam. Mal schauen, wie die Inflationszahlen sind. Die haben wir jetzt noch nicht mitgekriegt, logischerweise, während wir hier sprechen. Also es gibt schon wieder so ein paar Gegenbewegungen, die in die andere Richtung deuten. ISM-Dienstleister hat also gerade in den Preiskomponenten so ein paar Dinge, die eigentlich schon wieder so ein bisschen in dieses andere Lager sprechen. Ne?
Ja, zur Konjunktur. Man könnte sagen, wir haben kein Soft Landing, wir haben kein Hard Landing.
Gar keins.
No Landing. Ja. Das heißt, die Wirtschaft ist stabil. Das ist schon mal fundamental gut, auch für Unternehmensergebnisse. Zeitgleich haben wir aber trotzdem Zinssenkungsfantasie. Ist nicht so üppig, aber das ist eigentlich jetzt, ja, ist vielleicht übertrieben zu sagen, aber es ist die beste aller Welten, dass wir sagen, wir haben diese Zinssenkungsfantasie, aber die Kultur kommt aber auch. Das ist gut, das ist positiv. Ja. Geopolitisch, die Probleme sind gemildert. Ich bin auch der Meinung, dass wenn Trump Präsident werden sollte, jetzt von der nüchternen Betrachtung wird der Ukraine-Krieg schnell bereinigt sein, was auch der Börse da wieder hilft. Nochmal, die Börse ist ein kalter Christ. Wir reden nicht von Emotionen und von den armen Ukrainern, die dann sicherlich leiden werden. Die Börse denkt leider so. Konsequent so. Warum soll dann der Markt, abgesehen von Volatilitäten, die durch Unternehmensergebnisse, durch was machen die Chinesen, Nahostkonflikt, die Unsicherheit, wer ist Präsident, Präsidentin wird, Zinspolitik, warum soll der Markt wirklich nachhaltig einbrechen? Das sehe ich nicht. Und ich muss das jetzt auch nicht, den Markt nicht positiv hochreden. Ich kann sagen, was ich will. Ja. Also von daher sehe ich das nicht. Mhm.
Aber siehst du, gerade wenn man natürlich auch so ein bisschen auf die Bewertung guckt, dass natürlich vielleicht mal eine Kleinigkeit reicht, dass mal wieder ein kleines Gewitterchen rumgeht.
Ja, ein kleines Gewitterchen.
Also hier und da ein bisschen Cash halten ist ja nicht verkehrt wahrscheinlich.
Kennst du das Landkind, wenn Gewitter stattfindet, die Luft anschließt wieder rein. Und das geht schnell. Das Gewitter kommt schnell, so schnell wieder vorbei. Ja. Wichtig ist natürlich, das sage ich im Hightech-Bereich, da gibt's viele Werte, die hoch bewertet sind. Mhm. Wenn sie liefern, wenn sie Substanz haben, ist das in Ordnung. Nach dem Motto, was nichts kostet, ist auch nichts. Aber natürlich Werte, die wo es eher mehr heiße Luft ist, die werden auch abgestraft. Ja, das sieht man, das haben wir gesehen, eigentlich seit in der zweiten Jahreshälfte jetzt, dass der Markt viel genauer schaut, ist auch Substanz dran. Dann ist eine Bewertung auch sicherlich gerechtfertigt. Ansonsten das alte Aschenputtel-Motto, ja, die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Depöschen.
Jetzt haben wir, als wir das letzte Mal gesprochen haben, vor ein paar Monaten, warst du ja schon so ein bisschen, ja, jetzt so langsam, aber sicher sollte man sich doch mal in der zweiten und dritten Reihe umschauen, ne? Hat jetzt noch ein ganzes bisschen gedauert,
bis das gedauert, kommt. Ja. Der Russell kommt ja langsam.
Er kommt, aber
Europa
eher
noch
langsam,
nicht.
Genau. Ja. MDAX kommt auch noch gar nicht, also ein bisschen natürlich schon die letzten Wochen in die Gänge kommen, aber doch noch hinterher. Das Einzige, was natürlich, das hat man jetzt deutlich gesehen im dritten Quartal, mal zumindest Equal Weight beim S&P gerechnet, also sprich die anderen großen Unternehmen, die noch einigermaßen solide sind, die sind mal gekommen bisher, ne?
Ja, dann lasse ich die Großen auch vorlaufen, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass die kleinen Werte natürlich von der Zinssenkungsfantasie, was ja auch ihre Refinanzierung billiger macht und von der Weltkultur durch profitieren werden. Ja. Ja, das kommt also. Ja, da muss man jetzt keine Sorge haben. Es ist verzögert. Da war ich zu früh, das sage ich offen hier. Ja, aber trotzdem würde ich meine Position nicht schließen, weil ich warte ja drauf. Ja, ist ja immer eine Mischung, dass man Hightech hat, dass man auch die großkopferten Ex-Tech Hightech hat, aber auch die kleineren Werte. Aber da bin ich also durchaus der Meinung, dass das kommen wird.
Bist du auch für den MDAX optimistisch?
Ja, aber zuerst kommen die Amerikaner. Das ist der Russell 2000, weil da mehr unmittelbar mehr gemacht wird jetzt. Ne? Aber davon profitiert natürlich der MDAX auch, weil wir nach wie vor dort Unternehmen haben, die gerade wenn es um Infrastrukturverbesserung weltweit gibt, immer noch sehr gefragt sind. Das muss man sehr klar erkennen.
Ja, aber er hängt halt doch noch insgesamt deutlich hinterher. Ne?
Ja, klar, aber jetzt kann man sagen, okay, viel Feind, viel eher. Jetzt kann man sagen, weil es noch hinterher hängt, ist ja da auch Potenzial. Mhm. Man muss ja nicht alles da investieren. Dass man aber immer mal schaut, komm, ich gehe mal wieder etwas rein. Mhm. Klar, jetzt haben wir China gesehen, wollten ja vollmundig die Bazooka auspacken. Es ist doch, was man im Augenblick hört, nur die Schreckschusspistole. Aber vielleicht kommt ja noch mehr. Davon wird man natürlich auch profitieren. Mhm. Ja, weil China natürlich für die Weltwirtschaft bedeutend ist.
Das ist nämlich, klar, käme natürlich jetzt die Frage auch noch. Der eine oder andere sprach schon vom whatever it takes Moment. so richtig überzeugend ist das noch nicht, wenn man das mal in Größenrelationen setzt. Das hat schon ein bisschen mehr von Strohfeuern, aber will mal zumindest mal die Abwärtsspirale zumindest mal anhalten oder durchbrechen. Ne?
Man müsste kleckern. Nee,
ist es nicht.
Man müsste klotzen, nicht kleckern. Also was man da jetzt bisher kolportiert, das müsste man mal 20 machen, um wirklich was zu erreichen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch was ganz anderes. Die Planwirtschaft funktioniert ja nicht. Ich kann ja nicht an einem Plan festhalten, E-Mobile produzieren, auch wenn die Inländer, die ich kaufe, versuchen, die nach Europa zu verschärfen. Und die Europäer machen dann Zölle, um dann diesen Preisvorteil wieder kaputt zu machen. Nein, man muss wieder so, man muss jetzt nicht zu einem Liberalen werden, ja, wie in Amerika, aber zumindest wieder Richtung Deng Xiaoping, der damals angefangen hat, vor vielen Jahren, Jahrzehnten, die Wirtschaft zu öffnen. Da müssen wir wieder hin. Aber diese Betonkommunisten wollen das noch nicht.
Ja,
und dass sie sagen, wir müssen diesen Pragmatismus wagen, weil sie Angst haben, wir können das Ganze dann nicht mehr kontrollieren. Aber das ist eben, was die Marktwirtschaft positiv auszeichnet. Flexibilität, Pragmatismus funktioniert. Ich kann nicht planen. Überleg mal, wie kann ich ja 5 Jahre planen? Wer weiß, was 2029 ist? Das kann kein Mensch. Die Chinesen wollen das.
Wir wissen, was nächste Woche ist.
Ja, eben. Ja. Das ist eben wichtig, dass man diesen Pragmatismus hat und dass man Unternehmen auch mehr Verantwortung gibt. Aber die große Angst, da machen die ihr eigenes Süppchen und ich habe da als Chefkoch Xi Jinping nicht mehr die Oberhoheit über die Küche. Das ist verkehrt. Man muss leben lassen. Aber das sind sie nicht. Da haben sie Riesenprobleme. Und was auch auf dritter Punkt, den die Chinesen jetzt immer noch schaffen macht, sie kapieren auf einmal nicht, dass man den Standort nicht mehr liebt. Das Unternehmen da rausgehen oder die Gewinne, die sie machen, woanders investieren. Auch das ist natürlich ein Punkt. Nee,
und auch das ausländische Kapital natürlich auch sehr schnell geflohen ist.
Ja.
Auch das war ja relativ extrem.
Ja, genau. So, und aber das kann dann besser werden, wenn sie ihre Wirtschaftsverfassung wieder aufbauen. Aber der Zug ist abgefahren, der kommt nicht zurück. Und die Inder warten wie die Schlange auf das vorbeihuschende Unternehmen, das sie sich backen.
Genau, wobei die Inder immer auch, das hat die Historie auch gezeigt, dann doch immer sehr viel noch mit sich selber beschäftigt sind.
Ja, richtig, aber ich habe den Eindruck, dass sie endlich mal da ein bisschen auch Flexibilität zeigen. Offensichtlich wird ja Indien im Augenblick als Standort sehr hoch gewertet und sie nehmen ja viel Geld in die Hand, um eben die Infrastruktur aufzubauen.
Bist du Freund von chinesischen Aktien?
Nein, ich bin... Also ist eine Depotbeimischung, wo man sagt, um daran teilzunehmen, das mache ich auch privat so, was man von je hört, ist so 1:1 bei mir am Depot umgesetzt.
Ja.
Ich würde es eher allgemeiner mit Sparplänen bedienen, mit regelmäßigen, als jetzt zu sagen, jetzt muss ich unbedingt jetzt in die Hightech-Werte rein oder in Industriewerte. Wenn die ernst machen, ja, die Chinesen, marktwirtschaftlicher werden und richtig investieren, dann geht die Post ab und dann siehst du mich hier mit chinesischer Fahne umhängend durch die Börse laufen.
Das will ich sehen.
Das muss ich dann auch machen. Ja,
das will ich
per se nicht gegen die Chinesen, die ja sehr fleißig, sehr emsig sind. Das muss man klar erkennen.
Ja, klar.
Nur die Börse will das sehen.
Ja.
Die will keine Wundertüte haben, wo man reinpackt und wo man nicht weiß, kriegt man den Ring oder den Kaugummi. Ja,
ja, genau. Aber das gibt ja nun auch viele Gegenargumente, die sagen, China bleibt halt natürlich immer dieses etwas unberechenbare Land aufgrund der Situation. Das haben wir eben die letzten Jahre ganz besonders gesehen, wo man halt hier und da auch mal den Stecker zieht, weil man politisch jetzt gerade wieder in eine andere Richtung schwenken will. Ne?
Information,
das ist halt die Kehrseite der
Nummer. Transparenz ist eine ganz wichtige Größe an den Märkten. Also da ist ja Blackbox einfach. Da weiß man ja oft gar nicht, was da läuft. Da sind die westlichen Märkte ja waschweibähnlich wie auf dem Markt. Da wird ja alles ausgetrascht, da kriegt man ja auch alles mit. Und wenn nicht, kann man ja klagen, damit man Informationen bekommt. Auch eine Börsenaufsicht ist ja sehr strikt. Und das machen die Inder sehr clever. Die wollen eben eine westliche Börsenaufsicht auch haben, damit eben dieses Vertrauen in den Wirtschaftsstandort da ist. Die Welt hat nicht das größte Vertrauen in chinesische Aktien. Das kann man aber bessern. Wie gesagt, es ist nicht so, dass das so bleiben muss. Ja? Also da sollten Sie sich dann anstrengen. Aber wie gesagt, der Kontrollgedanke und die Angst, man könnte hier zu viel Freiräume geben, das ist für Betonkommunisten immer schwierig.
Genau, aber man, sag mal, anlageseitig kann man natürlich auch deswegen sagen, naja, dann lasse ich das mal links liegen und schaue mir mal die anderen Emerging Markets an, die ja im Moment auch einen wahnsinnigen Zulauf wieder haben, investmentseitig, die natürlich auch von der ganzen auch geopolitischen Situation tendenziell profitieren. Ne?
Definitiv.
Und natürlich auch in einem potenziell wieder steigenden Welthandel,
wenn er in den nächsten Jahren kommt. Das ist ja schön, dass das Schicksal der Schwellenländer nicht nur an China hängt. Das ist positiv. Und darauf arbeitet auch Indien hin, dass sie nicht in einen Topf geworfen werden mit China. Und die sich genau wissen, wo sie im Spiel der Kräfte, der zwei Großkopfwirtschaften, wie man in Bayern sagt, China und Amerika sich so positionieren, dass sie davon von beiden Seiten profitieren. Also dieser Pragmatismus, diese Flexibilität, das entscheidet.
Noch ganz kurz abschließend, wir haben jetzt so ein bisschen natürlich die Börsensegmente so ein bisschen durchgenommen.
Bist du branchenseitig, jetzt haben wir natürlich eine Phase, wo wir tendenziell defensivere Branchen gesehen haben, die funktioniert haben oder gut funktioniert haben, abseits von Big Tech. Siehst du die Phase der Zykliker schon demnächst wieder gekommen oder sind wir eher noch auf diesen klassischen, eher ruhigeren Sektoren unterwegs?
Die großen Werte werden im Augenblick noch lieber genommen. Also Ex-Tech, Tech ja, sowieso,
genau,
Tech läuft da gut, aber dann nimmt es die Großen, wir haben es eben besprochen, die Großen. Aber klar, wenn die Großen dann aufgefüllt sind, dann schaut man, kann man die Kleinen auch nehmen. Ja. Und es ist, die Welt will ja, in jedem Land wird ja in Infrastruktur investiert, dramatisch, bei uns vielleicht weniger, aber die Welt will nach vorne kommen. Und das bringt natürlich dieses zyklische Element auf jeden Fall zum Tragen. Amerika hätte sicherlich ein Hard Landing, wenn der Staat nicht so massiv investieren würde. Ja? Aber sie haben eben jetzt No Landing, weil der Staat investiert. Das wird noch mehr werden. Schulden werden weiter gemacht, ist einfach so.
Ja.
Das spricht dafür, dass die besonders zyklisch kultursensiblen Werte, die DAX haben wir die ja gar nicht mehr, die Industriewerte sind ja mittlerweile so breit aufgestellt, die machen ja alles, ja, von der Erdnusswaffel bis zur Maschine, sage ich mal. Aber die Kleinen sind spezifischer und die kommen die. Und der Blick in die Geschichte lehrt ja, die Mid- und Small-Caps, die kleineren und mittleren Werte, können die großen auch jahrelang outperformen.
Das stimmt, aber dazu braucht sie natürlich das bessere Umfeld, aus dem heraus sie natürlich
aber dann wird mehr jetzt gearbeitet können. Ja, so. Und viele Länder, Schmälern sind nicht befähigt, mit eigenen Werten das abzubilden. So, und dann ist ja auch dann etwas sehr viel Hoffnung drin begründet. Also wenn man China meidet, ist es nicht so, dass dann die Weltwirtschaft, der Welthandel zusammenbricht. Die sind wichtig. Ja. Dadurch, die Chinesen sind wichtig, aber wir haben mittlerweile eben andere Länder, die da immer stärker aufkommen. Auch die Brasilianer und Mexikaner tun einiges, um auch vom Kuchen etwas abzubekommen.
Genau, und das sieht man eben beim Russell auch sehr gut, warum der eben sehr viel länger war, auch als in früheren Phasen, wo eben Small Caps dann oft besser als die großen Märkte, weil die Qualität der Unternehmen natürlich auch viel niedriger ist. Ja? Wir haben ja irgendwie rekordhöchster Stand der Unternehmen, die eben rote Zahlen schreiben und so weiter und so fort.
Aber also alleine mit der Refinanzierung über günstigere Zinsen kann sich einiges bewegen. Ja. Und wenn eben die Binnenkonjunktur, die Industrie läuft schlecht in Amerika, also der Dienstleistungssektor ist ja der Treiber, Industrie ist ja noch schlechter. Und wenn das aufgebaut wird, ist das ja wie die Flut, die Schiffe anhebt. Ja? Und von daher ist das die Zukunftsfantasie, nicht nur fürs nächste Jahr, für die nächsten Jahre.
Und jetzt noch eine abschließende Anlageklasse. Ich weiß, du liebst sie. Sie hat natürlich, war mit das Beste in diesem Jahr an Performance und das ist Gold. Gelaufen wie Hölle. Ist das nicht mal so eine Phase, wo man auch mal sowas allokieren kann? Oder sagst du...
Also Gold braucht im Augenblick mal eine Konsolidierung, eine Verschnaufpause, da ist zu viel drin, ganz klar. Aber auch weil die Terminmärkte etwas übertrieben sind, es wird auch runterkommen. Aber was spricht denn längerfristig gegen Gold? Nichts. Die Verschuldung nimmt zu, die Zinsen gehen runter. Die großen Notenbanken von Ländern, die Amerika nicht lieben, kaufen Gold statt US-Staatspapiere, um einfach den Zugriff zu haben und nicht die Gefahr zu haben, dass Staatspapiere eingefroren werden wie die russischen, die amerikanischen Papiere, die im Besitz der Russen sind.
Ja.
Das spricht weiterhin für Gold. Mhm. Natürlich. Und Gold ist ein rares Gut. Begrenzt. Und der springende Punkt ist ja auch die 2000er-Marke, die haben wir ja längst hinter uns.
Ja.
Aber das war so ein bisschen der
genau.
Der Himmel ist aufgegangen, wo man einfach sagt, und das ist immer eigentlich die Fragen, die fast am meisten auf Veranstaltungen mir gestellt werden, was ist mit Gold?
Mhm. Ja,
nochmal, es wird auch Phasen der Gesundung und der Konsolidierung geben, aber ich sage, an Gold ist noch niemand gestorben, definitiv nicht.
Und im Extremfall, kannst du doch nicht dran von abbeißen.
Das ist richtig, aber ich würde selbst in der größten Krise kriege ich für Gold noch alles, was ich haben möchte. Das hat mein Opa mir mal sehr schön erzählt im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Also man kann es eintauschen, ja. Die Leute sagen, man kann es nicht essen. Ja, aber wenn man von Essen etwas abgeben kann gegen Gold, wird man es immer gerne tun, weil ich ja selbst dann wieder tauschen kann.
Hast du dann quasi deinen Goldanteil im Portfolio komplett physisch?
Ich bin ein Physiker, ja.
Ja?
Das dachte ich. Physiker, weil ich sage, wenn ich auf Sicherheit achte, warum soll ich denn ein Surrogat von Sicherheit nehmen? Es ist nichts gegen Goldminenaktien, sagen, wer es machen möchte, bitte. Oder wer mit Spekulationen macht. Nur, ich stelle trotzdem die Frage, was habe ich von einem verbrieften Goldzertifikat, wo das Gold in Australien liegt?
Ja.
Im Extremfall ist das dann höchstens noch zum Anzünden des Kamins.
Ja, es macht keinen Sinn, es nicht physisch zu haben.
Ja. Nein, also wie gesagt, Goldminen, das kann man auch haben. Ich habe auch Goldminen, aber ja. das habe ich ja mit dem Aktiencharakter.
Aber es ist ein Aktieninvestment.
Aber das ist für mich die Sicherheit, die einfach immer treu ist. Ja. Immer treu ist. Und selbst wenn der Goldpreis jetzt, was ich machen wird in nächster Zeit, auf 5.000 oder 10.000 geht, ich muss nicht verkaufen. Warum denn? Ich will die Sicherheit auch haben. Und das zeigt ja auch, dass man offensichtlich dem Geldsystem etwas kritischer gegenüber besteht. Wie gesagt, die Verschuldung ist apokalyptisch. Ich bin der Meinung, in 10 Jahren hat Amerika noch mal 10 Billionen mehr Schulden.
Absolut wahrscheinlich, ja. Und irgendwann mal wird der eine oder andere Investor sagen, nee, jetzt find ich es nicht mehr so geil.
Ja, und mittlerweile gibt es auch viele...
Das Vertrauensthema ist natürlich schon eines, was nicht morgen und übermorgen kommt, sondern irgendwann in ferner Zukunft. Und
es gibt auch viele ausländische Investoren, die ja mittlerweile in die Kamera sagen, dass US-Staatspapier aufgrund der Häufung Klopapiereinlageart sind.
So ist es. Ja. Robert, das hat wie immer viel Spaß gemacht. Ich habe gerade eben festgestellt, Schall, so ist das, wenn man mit einem Optimisten unterwegs ist. Zu Beginn des Gesprächs waren wir ganz leicht im Minus und jetzt sind wir leicht im Plus.
Ja, wunderbar.
So ist das mit deiner positiven Aura.
Ja, siehst du mal? Das ist der Rheinländer. Es
hätte noch immer Jotia. Und das ist wie immer das beste Schlusswort. Ich danke dir vielmals, hat wie immer Spaß gemacht. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment so aufgestellt seid, eher optimistisch oder sagt, jetzt könnte es auch mal so langsam aber sicher wieder rappeln. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und wir sehen uns alsbald nächste Woche wieder. Bis dahin, servus, ciao.